1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und damit geht es auch wieder bei Age of Sigmar weiter. Und wie man am Thumbnail schon erkennen konnte, widmen wir uns heute dem zweiten Teil um Archaon the Everchosen, insbesondere dem, was im Zeitalter des Chaos passiert ist, wie seine Armeestruktur eigentlich aussieht und was er getan hat, als Sigmar schließlich die Tore von Azur öffnet, um die Stormcast Eternals in die Welt zu schicken. Als wir das letzte Mal aufgehört haben, hatte Archaon gerade die Schlacht der brennenden Himmel gewonnen und war damit eigentlich am Zenit seiner Macht, wenn man sich das Zeitalter des Chaos anblickt. Er hat den alten Feind Sigmar geschlagen und er hat jegliche Hoffnung für die Reiche der Sterblichen vernichtet und beginnt nun seinen Vernichtungsfeldzug, aber auch damit das Zentrum seiner Macht auszubauen. Er baut sich nun einen Stützpunkt ganz und vollständig für sich alleine und beginnt seine Armee, die zu diesem Zeitpunkt schon relativ groß war, noch weiter zu vergrößern, um sicherstellen zu können, dass er immer weiter und immer weiter erobern kann. Zum einen hat er die Slaves to Darkness, all jene Sterblichen, die sich dem Chaos verschworen haben, jene, die noch keine richtigen Chaos-Mutationen oder Dämonen geworden sind, sondern einfach Menschen, die das Chaos anbeten, sogar Elf oder Duadin, Menschen, die sich in Armeeteilen zusammenfinden und nun Archaon in den Krieg folgen. Teilweise sind es Barbarenstämme, die bereits zuvor das Chaos angebetet hatten und auch dafür gesorgt haben, dass die Risse in der Realität immer größer wurden. Teilweise sind es solche Menschen, die jetzt erkennen müssen, dass es eigentlich nur noch die Wahl zwischen dem Chaos oder dem Tod gibt. Sigmar hat sie im Stich gelassen, die Tore von Azurheim sind verschlossen, sie sind nun alleine in einer Welt voller Krieg, Chaos und Grausamkeiten und da mag es einfacher sein, jetzt den Everchosen oder einen der vier Götter anzubeten, als Widerstand zu leisten und dann einfach nur grausam niedergemacht zu werden. Neben den Slaves to Darkness gibt es seine Sondertruppen, seine Geliebten, seine Auserwählten, die Varangard, jene, deren Namen man furchtvoll flüstert und jene, die Tod und Verderben über die gesamten Reiche der Sterblichen bringen, egal wohin Archaon sie auch entsendet. Sind all jene, die er für würdig empfindet. Dabei hat er keine besonderen Vorlieben. Es finden sich Krieger und Weise unter diesen Varangards, Priester und Söldner, Zauberer und solche, die doch lieber das Schwert sprechen lassen wollen. Es geht einfach nur darum, dass sie irgendetwas tun, das Archaons Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann dazu führt, dass der Everchosen sie zu sich ruft. Niemand darf über die Varangard befehligen, selbst wenn es ein Demon Prince selbst sein sollte, der auf dem Schlachtfeld auftaucht, wenn der Everchosen nicht dort ist. Seine Befehle sind immer die, die sie als allererstes befolgen werden und sollte wirklich jemand dumm genug sein, zu versuchen, über sie zu befehligen, dann würde der Zorn des Everchosen ihn auf der Stelle treffen, denn das ist ein Affront, den er bestrafen muss. Wie aber finden sie ihn nun? Sie wissen, dass sie auserwählt sind, wenn ein Zeichen des Chaos erscheint, das zweifelsohne auf den Everchosen hindeutet. Manchmal sehen sie sein Abbild in der Vernichtung und dem Blut, das sie über die Welt bringen. Manchmal gibt es Abertausende von Leichen, die seinen Namen flüstern, obwohl ihre Kehlen doch längst zerschmettert sind. Oder sie haben prophetische Träume, in denen sie sich selbst dabei sehen, wie sie vor seinem Thron knien und dem leeren Thron die Treue schwören. Man weiß nicht genau, ob es Schicksal ist, das sie ruft, ob Archaon selbst wirkt oder ob seine Gornsummoners Zauber in die Welt schicken, die diese Visionen an die Einzelnen bringen. Was man aber weiß, ist, dass eigentlich jeder, der diese Zeichen sieht, dem Ruf auch auf der Stelle folgt. Denn zum einen ist es eine gigantische Ehre, zum Teil der Varangard werden zu dürfen und unter Archaon direkt zu dienen. Zum anderen weiß man, dass man bitter dafür bezahlt, wenn man den Wunsch des Everchosen ignoriert. Man beginnt unter grauenvollen Albträumen zu leiden darüber, was einem passieren wird, wenn er einen findet, und manche erfahren sogar Wunden, die sich niemals schließen. Es tritt Rauch aus diesen Wunden heraus, bis der Körper sich schließlich vollständig auflöst und nichts mehr von jenem übrig bleibt, der dumm genug war zu glauben, dass der Ruf nicht für ihn gilt. Einmal gerufen, beginnen sie mit ihrer Pilgerfahrt zu ihm, denn Archaon holt sie nicht, sie müssen ihn selbst finden. Und diese Pilgerfahrt hat viele Namen. Man nennt es Weg der Klingen, die dunkle Auslese oder der rote Pfad. Es gibt einem ein gutes Gefühl für das, was nun auf einen wartet, wie viel Chaos, Leid und Zerstörung man hinter sich zurücklassen und mit sich bringen muss, um tatsächlich den Everchosen zu erreichen. Alle anderen Verpflichtungen, die die Auserwählten bis zu diesem Zeitpunkt hatten, erlöschen, selbst wenn sie gegenüber einem anderen Chaosgott sein sollten. Niemand ist dumm genug, das anzuzweifeln, nicht einmal die Chaosgötter selbst. Wissen Sie doch, was das letzte Mal passiert ist, als sie versucht haben, einen ihrer Champions zu schicken, um Archeon in die Bahn zu bringen. Sie müssen 8 Prüfungen überstehen, bevor sie ihn überhaupt zu Gesicht bekommen können, und niemand weiß genau, wie diese 8 Prüfungen aussehen werden. Nicht, weil niemand darüber sprechen würde. Nein, nein, es sind große Heldentaten, die der Varangard sehr gerne erzählt. Aber sie sind für jeden Anwärter einzigartig, so wie jeder Anwärter einzigartig ist. Manche müssen große Helden oder Könige töten, andere müssen sich in chaosverseuchten Orten aufhalten und dort bei Verstand bleiben, andere finden sich in den Kampfgruben der 8 Punkte wieder, wo sie einen Herausforderer nach dem anderen bezwingen müssen, bis schließlich irgendjemand kommt und sagt, dass es genug ist, dass ihre Prüfungen vorbei sind und dass sie nun groß genug sind, um Teil der Varangard zu werden. Bis zu diesem Zeitpunkt sterben nicht wenige von ihnen. Es sind nur die Allerhärtesten, die Schlauesten, die Gerissensten und die Hinterhältigsten, die es bis zum Ziel schaffen. Und wenn sie dann dort ankommen, teilt Archeon selbst sie in einen der 8 Zirkel der Varangard ein, je nachdem, wie der Erfolg bei den Prüfungen ausgesehen hat und je nachdem, welche Art von Prüfungen für sie vorgesehen waren vom Schicksal. Denn er weiß, dass sein Eroberungsfeldzug nur dann gelingen kann, wenn jeder Einzelne, der ihm die Treue schwört, perfekt eingesetzt wird und wenn jeder Einzelne der Zirkel der Varangard, den er schickt, genau jene Aufgabe erfüllt, die er ihnen gibt. Er weiß, dass Gewalt und Klugheit 2 Waffen sind, die man gleichermaßen gut einsetzen muss, und so perfektioniert er seine Zirkel über die Jahrhunderte und Jahrtausende, die folgen. Insgesamt sind es 8, und über diese 8 erzählt man sich bis auf einen verschiedene Geschichten. Der erste Zirkel ist wohl der bekannteste. Man nennt ihn die Schwerter des Chaos. Sie sind seine absoluten Auserwählten, jene, die ihn derart beeindruckt haben, dass sie an seiner Seite in die Schlacht reiten dürfen und seinen Namen auf den Lippen führen. Der zweite Zirkel, die Seelen der Pein, sind seine Folterer, und sie verbreiten Furcht und Schrecken dort, wo sie kommen, brechen die Mut und die Tapferkeit jener Verteidiger, bevor sie überhaupt einen Fuß in die Städte setzen, die sie für ihn belagern sollen. Der dritte Zirkel, die Söhne der Dunkelheit, sind seine Attentäter, jene, die aus der geheimen Nacht heraus zuschlagen und die wichtigen Menschen töten, während sie versuchen, sich und ihre Armeen auf das, was kommt, vorzubereiten. Nicht wenige Armeen der Sterblichen wurden völlig führer und hilflos zurückgelassen, nachdem der dritte Zirkel ihnen all ihre Köpfe geraubt hatte. Der vierte Zirkel, die Raubritter des Chaos, sind einfach nur da, um zu plündern und zu brandschatzen. Sie hinterlassen Chaos und verbrannte Häuser. Der fünfte Zirkel, die Geißeln des Schicksals, sind die Mörder von Königen und Kaisern. Sie stellen sich ihnen als Duellanten entgegen und vernichten die Anführer dort, wo der dritte Zirkel nicht erfolgreich war. Der sechste Zirkel, die Klingen der Verwüstung, schleifen jene Festungen und Mauern, die bis zu diesem Zeitpunkt noch übrig sind. All jene großen Schlösser, die glaubten, für die Ewigkeit gebaut worden zu sein, werden von diesem sechsten Zirkel niedergerissen, bis nichts mehr von ihm übrig ist und man sich nicht einmal mehr an die Namen erinnert. Der siebte Zirkel, die Söhne des Unheils, hat keine besondere Aufgabe, aber sie glauben daran, dass sie Stärke durch Kannibalismus erfahren können. Und so fressen sie all jene, die sie vernichten, fressen aber auch ihre gefallenen Brüder und Schwestern, denn sie glauben, dadurch werden sie zu wahrer Stärke kommen. Und dann gibt es den achten Zirkel, der keinen offiziellen Namen hat. Und wenn es einen gibt, dann weiß nur Archeon alleine ihn und verrät ihn der Welt nicht. Wer den achten Zirkel trifft, der lebt nicht mehr, um davon noch irgendeine Geschichte zu erzählen. Ihn schickt er immer dann, wenn er absolute Vernichtung braucht, wenn er irgendetwas oder irgendjemanden für immer aus der Geschichte tilgen will. Die 8 Punkte, an welchen Archeon sich niederlässt, werden von ihm ebenfalls neu geformt und komplett umgebaut. Hier lässt Archeon strategisch weiterbauen. Er versklavt die Bewohner, errichtet neue befestigte Straßennetze und macht sie zu einem Zentrum von industrieller und militärischer Macht, das dazu beitragen soll, dass er schneller und besser erobern kann. Die Wildnis herum, die einst blühende Landschaften darstellte, verdorrt es, kommt zu einer ständigen Bewegung in der Erde, da die Macht des Chaos hier derartig stark ist, dass nichts immer gleich bleiben kann, dass alles sich ständig verändert und dass alles beginnt, sich gegenseitig aufzufressen. Man trifft hier mutierte Bestien, die nach Fleisch jagen. Man sieht Schreine von Chaosgöttern, die an jedem Ort, an dem sie stehen, verdorbene Energie verströmen, die die Welt noch weiter verdirbt. Und manchmal werden sie auch mit blutigen Trophäen der ewigen Feldzüge von jenen geschmückt, die zu zurück in die acht Punkte kehren, nachdem sie irgendeinen Teil der Reiche der Sterblichen unterworfen haben. Und dieses sowieso schon schlimme Albtraumkonstrukt wird immer noch schlimmer, je weiter man ins Zentrum kommt. Dort ist die gequälte Erde nämlich mittlerweile fast vollständig von Konstrukten überzogen, die so nicht existieren sollten. Es sind verdorbene Maschinerien, geformt aus Fleisch und Metall, und sie saugen das Leben aus all jenem, was sich hier noch einfinden kann. Wer dumm genug ist, sich diesen Dingern zu sehr zu nähern, wird einfach umschlungen und ward nie wieder gesehen. Es werden Städte errichtet wie Khadgard oder Schindstadt, in denen ein ständiger Kampf ums Überleben herrscht. Es sind Städte, in denen die Verzweiflung triumphiert. Ihre Bewohner sind verrückt, sadistisch oder beides. Denn dort können natürlich nur jene überstehen, die jeglichen Funken von Menschlichkeit vollständig vergessen haben und deren eigenes Überleben wichtiger ist als das Leid ihrer Mitbevölkerung. Es ist sogar derartig schlimm, dass sie es schaffen, einen eigenen Reichsstein zu schaffen, etwas, das zuvor noch nicht existiert hat. Sie nennen es Varanit oder auch den Blutfelsen, Oktarit oder sogar Archeons Geschenk. Es ist ein magisches Material, das vollständig von der Macht des Chaos durchsetzt ist, und es sieht aus wie flüssiger Blutfels. Es ist doch eine Mischung aus genau solchen Dingen. Es besteht aus dem Blut der Getöteten, das in die Erde sickert, und der Chaosenergie des Ortes, das diese Flüssigkeit dann durchsetzt. Eine einfache Berührung sorgt dafür, dass man Mutationen am ganzen Leib erfährt. Es ist deutlich schlimmer, als Warpstein jemals sein könnte, aber natürlich haben sie versucht, es für sich selbst nutzbar zu machen, und man hat das Geheimnis finden können, wie man daraus Waffen schmieden kann. Die kleinste Verwundung mit aus Varanit geschaffenen Waffen führt dazu, dass man widerwärtige, grauenvollste Mutationen am eigenen Leib erfährt. Eine kleine Verletzung damit ist eigentlich schon ein Todesurteil für jeden, der nicht dem Chaos dient. Das einzig Beruhigende daran ist wahrscheinlich, dass es so schwierig ist, Waffen daraus zu schaffen, dass nur wenigste von Archeons Getreuen diese Waffen führen dürfen, aber jene, die es können, sind so grauenvoll, wie hunderte Chaoskrieger es sein könnten, dadurch, dass ihre Waffe eine derartige Macht in sich vereint. Und dann, wenn man all das hinter sich gelassen hat, kommt man schließlich ins Zentrum, zur Varanspitze. Niemand sagt den Namen laut, denn man weiß nie, was man damit in die Welt rufen würde. Es ist die Festung des Everchosens inmitten der verdorbenen acht Punkte, direkt bei dem Portal, das er einst in der Schlacht der brennenden Himmel schaffen und aufreißen ließ. Das Portal, das ins Reich des Chaos führt, und dahinter liegt die Varanspitze. Inmitten der acht Punkte und widerspricht jeglicher Logik, die ein Sterblicher haben könnte. Die Türme sind so hoch, dass sie in die anderen Reiche des Chaos hineinragen, und so sickern ständig die Unheil Segnungen aus den anderen vier Chaosreichen auf die Varanspitze selbst herab. Es sind Armeen, die sich darin aufhalten, Monster und Orte, die völlig unlogisch sind und jeglicher Logik der Physik widersprechen. Man findet Kampfgruben für die Champions, Nester voller Dämonen, manchmal einfach nur Fleischgruben, aus denen man nie weiß, was in der nächsten Sekunde steigen wird, und überall sind die Schreie jener Gefolterter, die man bis hierhin geschleppt hat, um ihnen Unaussprechliches anzutun. Im Herzen dann findet man die Kammer der Besiegten. Darin kann man an unzähligen Säulen vorbeigehen, in die irgendein armer Künstler schreiende Gesichter der besiegten Feinde des Everchosen hineinschlagen musste, die er für so wichtig hielt, dass er sie in diesem Punkt unsterblich machen möchte in ihrer Pein, die er in seinen letzten Momenten über sie gebracht hat. Und in der Mitte vom Herzen dieser Festung findet man Archeons Thron, jenes unheilige Möbelstück, auf dem Archeon niemals gesessen hat bis zum heutigen Tag. Geschmiedet wurde dieser Thron aus den Seelen von Königen, die seinen Weg kreuzten. Man kann ihn kaum ansehen, so verdorben ist die Energie, die davon ausgeht. Und er wird sich eines Tages darauf setzen, sagen die Mythen und Legenden, dann, wenn er es geschafft hat, Sigmar zu töten und die Reiche der Sterblichen sich völlig zu unterjochen. Vielleicht kann er diesen Thron aber auch erst einnehmen, wenn er es geschafft hat, alle vier Götter des Chaos niederzustrecken und die neu hinzugekommene große Ratte. Man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass das Möbelstück ihm tatsächlich wichtig ist, und so versammeln seine Reichslords sich immer wieder davor, legen ihre Triumphe und Trophäen vor dem Thron nieder, berichten dem Möbelstück, als säße Archeon selbst darauf, von ihren Großtaten, weil sie darauf hoffen können, dass er sie nun anerkennt und zu etwas Größerem, Besserem machen wird, als sie bis jetzt sind. Und dann gibt es natürlich noch die Gaunt Summoners. Sie sind Teil von Archeons Armee und seiner Strategie, sind aber etwas Eigenartiges, das er sich einverleibt hat. Eigentlich sind es ziemlich treu ergebene Zauberer, die er derartig liebt, dass er sie mit seinen Geschenken und seiner Gunst übergossen hat. Sie sind Bewohner seines Kristalllabyrinths gewesen, gesichtslose Günstlinge, die drei Arme von ihm erhalten haben und Götterartefakte, die es ihnen ermöglichen, unaussprechliche Zauber zu weben und damit das Schicksal der Welt immer weiter zu verdrehen, auf das es sich so formt, dass der Gott des Wandels selbst zufrieden ist. Sie waren seine Architekten von Bauwerken aus dem Reich des Chaos in die Reiche der Sterblichen und besonders im Zeitalter des Chaos haben sie unaussprechliche Bauten errichtet, Irrgärten und Festungen, allesamt Dinge, in denen der Irrsinn selbst wohnt und all jene, die sich dort hineinbegeben, kommen nie wieder heraus, da sie dort schlicht und ergreifend wahnsinnig werden und irgendwann den Tod finden. Und es gibt eine ganz besondere Festung, die sie erbaut haben, den Flüstertempel. Dort, wo Wahnsinn und Albträume derartig wohnen, dass er das Grab von zahllosen Weisen und Tapferen geworden ist. Und dort saßen sie unendlich lange, nur ziemlich alleine treu ergeben und verbargen ihre wahren Namen vor der Welt, da sie wussten, dass man sie versklaven kann, sollten diese jemals ans Licht des Tages treten. Archeon selbst ist beeindruckt von dem, was diese Magier schaffen, weiß aber, dass Verhandlungen mit ihnen unmöglich sind. Sie dienen nur dem Gott des Wandels, würden ihn verlachen und am Ende sogar versuchen, sich gegen ihn zu wenden. Also weiß er, dass er an ihre Namen kommen muss und beginnt nun auch diesen Plan. Er schickt in drei Wellen seine Streitkräfte zu dieser Festung, um zu verstehen, wie die Festung funktioniert, aber auch wie die Gaunt Summoners selbst agieren. Zunächst ist es Torgrax Mörgerkin mit seinen Gortchosen, den er gegen sie schickt. Und er blickt dabei zu, wie die Korntruppen sich selbst zerfetzen über den Zaubern, die über sie gewoben worden sind. Sie werden Opfer ihrer eigenen Blutlust. Das ähnliche Schicksal trifft auch Urglor Blackwheel und seine Prutrid Blight Knights. Der Verfall, den sie so sehr anbeten, trifft sie selbst. Am Ende sieht Archeon nur noch auf Eitern und Pusteln auf sich zersetzendes Fleisch, bei dem man nicht einmal mehr erkennen kann, wie viel Blight Knights eigentlich einst geschickt worden sind. Und dann als letztes kommt Zybal mit seinem Wandlerzirkel. Solche Diener von Zinch selbst, von denen man vielleicht glauben könnte, dass sie Erfolg haben könnten. Aber sie sind derartig eingewoben in dem Irrsinn, der den Flüstertempel umgibt, dass sie sich in ihre eigenen Zauber einweben und sie am Ende zu Chaosborns mutieren, die ebenfalls niemand mehr erkennen könnte und vor allem niemand mehr wissen würde, dass es dereinst ein derartig großer Zirkel von Magiern war. Die Gaunt Summoners selbst spotten nun von den Zinnen, haben verstanden, dass Archeon versucht, ihre Festung einzunehmen und glauben, dass sie unbesiegbar wären. Archeon aber hatte in diesen drei Angriffswellen genug Zeit, um den Gegner zu studieren, ihre Magie zu verstehen und aus den Zaubern, die sie wirken, ihre Namen herauszuextrahieren. Und so betritt er nun ihre Festung selbst, bewaffnet mit einem Plan und ihren Namen und wirkt nun Magie, in denen er ihren wahren Namen einwirkt, ohne ihn laut auszusprechen. Das führt dazu, dass die Zweifel der Gaunt Summoners sich mit dem Irrsinn des Ortes verbinden und nun ist ihr Gedankenspiel voll von Zweifeln gegen sich selbst. Zum ersten Mal in ihrem langen, verdorbenen Leben kennen die Gaunt Summoners so etwas wie Furcht und der Ort beginnt weiter gegen sie zu arbeiten. Sie versuchen sich noch gegen Archeon zu wehren, haben aber keine Chance gegen seine Angriffe und schließlich winden sie sich in blanker Panik vor seinen Füßen und flehen darum, aus dem Tempel gelassen zu werden. In diesem Moment nennt er ihre Namen und unterwirft sie sich vollständig ab. Diesem Zeitpunkt müssen sie ihm dienen und vergessen über die Jahrhunderte, die kommen, auch jeglichen Gedanken von Widerstand. Meist schickt er sie körperlos durch die Reiche der Sterblichen, damit sie schneller wirken können und wenn das, was sie tun, gut und zu seiner Zufriedenheit ist, dann gibt er ihnen für wenige Tage oder Stunden ihre Körper zurück. Aufgestellt mit dieser Armee und dieser Macht blickt Archeon nun im Zeitalter des Chaos auf die Welt und lässt seinen Triumph, aber auch seinen Hass über die Reiche regnen. Denn sein eigentlicher Preis, Sigmar, bleibt ihm verwehrt. Er hat sich zurückgezogen, die Tore von Asyrheim verschlossen. Archeon weiß, dass er nicht in dieses Reich eindringen kann und nun muss er sich eben an allen anderen abreagieren. Es ist das Ende für die meisten Zivilisationen in den Reichen der Sterblichen. Immer dort, wo Archeon auftaucht und Vernichtung mit sich bringt, wirft er ihre Entwicklung um Jahrhunderte zurück. Am Ende blickt er auf barbarische Stämme, die dann oftmals Futter für die Slaves to Darkness werden, weil sich die Sterblichen, die dort noch überlebt haben, schlicht und ergreifend ihm anschließen, weil sie erkennen, dass er der Mächtigste in diesem Zeitalter ist. Und er zieht auch noch einmal gegen Nagash, der ihn einmal aus Shaiish zurückschlagen konnte. Dieses Mal aber ist er erfolgreich. Er stellt den toten Gott selbst vor den Toren von Nagashisar, der Hauptstadt von Shaiish, und zerschlägt seine physische Form in Abertausende von Einzelteilen. Der Verstand von Nagash selbst zerspringt ebenfalls, kann aber von den Mortarchen gerettet werden und wird von diesem Zeitpunkt ab vor Archeon und den Horden des Chaos verborgen. Archeon selbst versucht gar nicht erst, ihm zu folgen. Vielleicht ahnt er, dass Nagash eines Tages wieder auferstehen wird. Vielleicht weiß er, dass es nutzlos ist. Vielleicht geht er aber auch einfach davon aus, dass er nun endgültig gesiegt hat. Denn er kann die Hauptstadt einnehmen und lässt sie vollständig für das Chaos und auf seine Bedürfnisse umformen, bis er sich einen anderen Wirkungsort sucht. Und auch alle anderen Götter blicken im Zeitalter des Chaos völlig hilflos auf die Welt. Alariel zieht sich zurück. Die Elfgötter selbst sind mit anderen Dingen beschäftigt. Gorka Morka hat ein weiteres Wag begonnen und ist eigentlich nutzlos für eine geordnete Verteidigung, und die Zwergengötter sind tot oder verschollen. Es gibt kaum Hoffnung für jene, die noch an die Mächte der Ordnung glauben, und Archeon sieht das und ist vielleicht auf seine eigene verdrehte Art fast glücklich. Die drei Chaosgötter nehmen sich ihren Teil in den Reichen, Archeon aber herrscht über 7 der 8 Reiche. Denn er hat diesen Teil herbeigeführt. Er hat diesen Sieg über die Welt gebracht, und der dreieugige König erinnert sich an das Versprechen, das die Chaosgötter ihm gegeben haben, und sie lassen ihn König über diese Welten sein. Er verheert die Ländereien, man flüstert furchterfüllt seinen Namen, selbst wenn Generationen ihn niemals zu Gesicht bekommen, erzählt man sich doch ständig von den grauenvollen Dingen, die er, als er das erste Mal in die Regionen kam, der Welt angetan hat, und so blicken sie alle furchtsam zu den 8 Punkten und hoffen, dass sie den Everchosen niemals zu Gesicht bekommen werden. Es gibt dann einmal ein kurzes Aufbegehren in den eigenen Reihen. Harad the Breaker, ein Chaos-Gargant, ist der Meinung, er könnte den Everchosen besiegen, seine Krone an sich nehmen und der neue König der Welt werden. Er sammelt seine Gefolgsleute und verspricht ihnen Freiheit, wenn sie erfolgreich sein sollten, und vor allem verspricht er ihnen, dass sie jene Festung Verrenspitz zerstören dürften, die man sie gezwungen hat zu bauen, wenn sie Archeon mit ihm besiegen. Und so zieht er mit einer erstaunlich großen Armee von unzufriedenen und wütenden Sklaven dorthin und kommt tatsächlich bis zur Varanspitze selbst. Dann aber trifft er auf Archeon und seinen dritten Zirkel, der bereits mit seiner Armee auf ihn wartet. Harads Armee wird niedergemacht, bis auf den letzten Mann. Er selbst kann zwar fliehen, wird aber von Archeon schließlich gestellt, der ihn mit Königstöter aufschlitzt und den Sterbenden pfählt. Dieser stirbt nach Tagen der Qual unter den dunklen Himmeln der 8 Punkte, und ab diesem Zeitpunkt versucht nie wieder irgendjemand aus den eigenen Reihen gegen den Everchosen zu rebellieren. Sieht man doch, dass es vollständig nutzlos ist. Und dann kommt für Archeon, der doch eigentlich manchmal in die Zukunft blicken kann und es vielleicht hätte verstehen sollen, völlig überraschend das Zeitalter des Sigmars. Die Tore von Azurheim öffnen sich und die Stormcast Eternals brechen hervor. Archeon ist völlig überrascht und die Slaves to Darkness fallen wie die Fliegen unter den Hämmern der Stormcast Eternals, und das allererste Mal seit Jahrtausenden wird das Chaos an allen Stellen der Reichen der Sterblichen zurückgedrängt. Man ist das erste Mal in einer ernsthaften defensiven Haltung, weiß, dass man nun die Reichstore verteidigen muss, denn Archeon begreift sehr, sehr schnell, dass Sigmar die 8 Punkte zurück will, die er ihm in der Schlacht der brennenden Himmel abgenommen hat, denn wer über sie herrscht, herrscht auch über die Reiche. Er versteht, dass jetzt die wichtigsten Dinge schnell erledigt werden müssen, um zu verhindern, dass das passiert. Während die Chaosgötter nach Blut und Vergeltung brüllen, will zwar Archeon natürlich auch den Sieg gegen Sigmar, will aber eben längerfristig planen, will weiterhin der König über diese Wälder sein und will vielleicht am Ende die erneute Vernichtung, wie er es auch damals in der Welt die Wahr geschafft hat. Er macht sich auf und befreit das Dämonenorakel Kiatanus, einen Lord of Change, den er an sich bindet, denn er erfährt seinen wahren Namen und kann es dadurch nahezu mühelos schaffen. Und auch der Weg dorthin ist mühelos. Zwar schickt Sigmar Vandus Hammerhand und die Hammerhands, um ihn aufzuhalten, aber mit der wahren Macht des Everchosen konfrontiert, müssen die Stormcast Eternals erkennen, dass sie ihm nichts entgegenzusetzen haben. Vandus Hammerhand selbst wird derart grausam vernichtet, dass seine Seele so beschädigt zurück nach Azurheim kehrt, dass seine Neuschmiedung Jahre dauert, da man nicht weiß, wie man die Beschädigungen in den Griff bekommen soll. Der Rest der Hammerhands wird bis auf einen vernichtet, der leben darf, um zu erzählen, erzählen, was passiert ist, und Archeon bindet Kyatanos an sich und erfährt eines der wichtigsten Geheimnisse für ihn in diesem Krieg, wie man Gottbestien versklaven kann. Denn sein Blick hat sich auf Asyr gerichtet, das eigentlich ewige Ziel, die Heimat von Sigmar, die er unbedingt erneut niederbrennen will, bevor er den Gottkönig selbst töten möchte. Er sieht, dass die Sturmheere überall in den Reichen sind. Asyr ist also fast leer. Es gibt niemanden, der es verteidigen könnte. Also weiß er, dass er sich dahin aufmachen muss, um den Sieg einzuheimsen, versteht aber auch, dass er Gottbestien für diesen Plan braucht, da er sonst keine Chance hätte, die Tore, die Asyr heim, immer noch davor beschützen, dass irgendjemand in sie eindringt, niederzureißen. Und er sieht aber sehr, sehr schnell zwei Gottbestien, die das für ihn erledigen könnten. Zum einen Ignaz, gebunden in Akshay, und dann Behemoth selbst, der in Gairan friedlich schläft. Er beginnt mit Ignaz, der Gottbestien Akshay, die einst durch einen der Zwergengötter dort als zweite Sonne für sein Volk gebunden wurde und diese Aufgabe seit dem Zeitalter der Mythen auch erfüllt. Schließlich ist sie in Ketten gelegt und kann sich nicht bewegen. Er schickt zwei seiner Champions aus, um das zu erledigen. Zum einen den Maggot Lord Blob Rotspawn, der Seuchen über die Ländereien schicken soll, auf dass die Verteidiger unter Krankheiten schwach gemacht werden, damit sie sich nicht wehren können, wenn Archeon mit der Varangard einmarschiert. Und dann findet er Korgos Kuhl, der derartig darauf giert, sich erneut beweisen zu können, damit er zurück in Korns Gunst gehen kann, dass er ihn damit beauftragt, eine große Armee auszuheben, die der Invasion guttun wird. Die Fireslayers, die diese Ländereien verteidigen, verstehen viel zu spät, in welcher Invasion sie sich dort befinden und können sich nahezu nicht verteidigen. Die Varangard in Kombination mit den Chaos-Barbaren, die Korgos Kuhl gegen sie führt, sind zu viel und sie wissen, dass ihre letzten Tage gezählt sind, verstehen aber, was der Plan von Archeon ist. Und so schickt der Runefather dieser Fireslayers verzweifelt seine Söhne auf, um zumindest eine böse Überraschung für den Everchosen zu schaffen. Man hämmert eine Rune der Bindung in Ignaz hinein. Jene Söhne des Runefathers, die es tun, sterben dabei, verbrennen bei lebendigem Leib, weil die Gottbestie selbst viel zu heiß dafür ist, als dass ein Sterblicher sich auf ihr befinden könnte. Aber sie schaffen es, diese besondere Rune der Bindung in sie hineinzuhämmern. Archeon selbst bemerkt das nicht, sieht es auch nicht kommen und glaubt, dass er die Gottbestie nun, als er sie befreit hat, genug korrumpiert, dass sie für ihn kämpfen wird, und nimmt sie mit sich. Er entfesselt sie in einem der vielen Kriege gegen die Stormcast Eternals, aber die Rune der Bindung sorgt dafür, dass Ignaz sich schließlich gegen ihn selbst wenden kann. Und die Bestie, von der er dachte, dass sie ihm den Sieg bringen würde, wird zu einer fast tödlichen Gefahr für den Everchosen selbst. Allerdings lässt er sich nicht entmutigen und blickt nun also auf Behemoth, der ruhig und friedlich in Gairan schläft, dort, wo er niedergestreckt wurde. Er blickt auf eine der vielen Inseln, die sich dort befindet, den großen grünen Torques, eine hufeisenförmige Ansammlung, die 12 Jahreszeiten des Landes selbst verkörpert. Er verzaubert sie und nutzt sie als Sklavenhalsband. Gleichzeitig zwingt er Skaven in seinen Dienst, entweder durch Drohungen oder indem er ihnen wahrhaft große Dinge verspricht. Diese sollen sich mit ihren widerwärtigen Warp-Bohrern ins Nervensystem von Behemoth selbst hineinbohren, damit der Titan wütend und verwirrt wird und damit er ihn dann anschließend gefügig machen kann. Damit das ganz sicher funktioniert, lässt er sich darüber hinaus Seuchen von Nörgel geben, die er auf Behemoth werfen lässt, damit dieser noch geschwächter ist, als er es ohnehin schon ist. Sigmar erkennt, was Archeon plant, und schickt seine Stormcast Eternals, damit sie diesen widerwärtigen Plan aufhalten. Sie sollen jene aufhalten, die sich nun in den Schorfweiten von Gairan befinden und die eben die Infektion immer weiter und weiter voranbringen. Die Skaven allerdings schaffen sie es nicht aufzuhalten. Sie bohren sich bis ins Nervenzentrum von Behemoth hindurch, bevor die Stormcast Eternals sie aufhalten können, und während man es zwar schafft, den Makel von Nörgel zu tilgen, sind die Warp-Bohrer zu schnell und zu effektiv. Behemoth erhebt sich voller Qual und Verzweiflung, versteht nicht, was mit ihm passiert, als er sich das erste Mal seit Jahrtausenden wieder erhebt. Das Land muss unter Erdbeben leiden, ganze Städte werden vernichtet, Flutwellen entstehen, die so groß sind, dass sie sogar einen Kontinent weiter noch unaussprechlichen Schaden anrichten. Und dann öffnet sich ein großes, blutunterlaufenes Auge, wo bis kurz zuvor noch blühende Landschaften waren und in diesem Auge steht nichts weiter als Wahnsinn. Alariel selbst weiß schon vorher, dass Behemoth nicht mehr zu retten ist. Sie spricht eine Weissagung, dass der große Titan verloren ist und dass man nichts anderes mehr tun kann, als ihn zur ewigen Ruhe zu betten, um etwas Gutes für die Welt zu schaffen. Und es ist Drakothion, eine der weiteren Gottbestien selbst, der diese Nachricht hört und er schickt nun seine Kinder als Reittiere für die Stormcast Eternals, damit sie schnell genug sein können. Die Nörgelanhänger, die sich auf Behemoth befinden, müssen nun vernichtet werden, weil man vielleicht dann doch noch eine Rettung für ihn bringen könnte, aber es ist alles zu spät und Sigmar sieht mit fast so etwas wie Trauer auf den großen Titanen, der zwar der einst schon ein Gegner für ihn war und dessen Vater er einst erschlagen musste, weil er eine Gefahr für die neuen Zivilisationen darstellte, aber dennoch wollte Sigmar nie seinen endgültigen Tod, ist es doch immer sein Wunsch, alles Leben so weit zu bewahren, wie es irgendwie funktioniert ist. Und so schickt er seinen stärksten Sohn, den Celestan Prime selbst, gegen Behemoth und dieser ruft Blitze vom Himmel, die Behemoth erschlagen. Es ist Galmar Maratz, der große Hammer, der gegen ihn und seine Stirn geführt wird, und als der blitzumhüllte Hammer auf dem Kopf von Behemoth auftrifft, vernichtet es den Titanen auf der Stelle und er sinkt erschlagen zu Boden, wie es dereinst sein Vater tat, und damit ist auch der zweite große Plan von Archeon, Azyrheim irgendwie einnehmen zu können, zerschlagen. Und natürlich ist er wütend, aber er gibt nicht auf. Er wirft sich mit voller Macht und allem, was er kann, in den Kampf um die Reichstore, denn er weiß, dass er zumindest die nun halten muss, denn wenn zu viele Reichstore in den Händen der Mächten der Ordnung sind, könnten sie tatsächlich bis zu den 8 Punkten vordringen und dann würde er das Zentrum seiner Macht verlieren. Am Ende von unzähligen Schlachten haben die Mächte der Ordnung zwar einige Siege einfahren können, aber Archeon triumphiert immer noch. Man schafft es, die Tore von Akshai und Gairan für sich zu beanspruchen und Archeon muss sie als verloren kennzeichnen. In Gur gibt es jenes Tor, das in der Gottbestie sich befindet, das Schlundtor. Dieses wird zwar von Orks losgerissen, die es schaffen, die Gottbestie zu befreien, aber niemand kann über das Tor herrschen, da sie sich einfach in der Erde vergräbt und seitdem wild durch Gur rast, um nicht wieder in Ketten gelegt zu werden. Die anderen Reichstore kann Archeon aber weiterhin für sich beanspruchen und glaubt nun, dass er nur einen neuen Plan braucht, um vernünftig siegen zu können. Was er allerdings übersieht, sehr zu seinem eigenen Zorn, ist, dass Nagash erneut zurückgekehrt ist. Nagash, der es geschafft hat, nicht nur seinen Verstand, sondern seinen Leib auch wieder zusammenzusetzen und der nun in den Tiefen von Shaish etwas plant, das Archeon vollständig unvorbereitet treffen wird, genau wie jene, die für ihn die 8 Punkte befriedet halten. Und das ist auch der Punkt, an dem wir für heute Schluss machen, da die ganzen Geschehnisse in den Seelenkriegen mit Nagash und vor allem den Ossiak Bone Reapers nochmal relativ zeitintensiv sind. Das ist auch der Grund, warum wir nächste Woche keinen dritten Teil von Archeon haben werden, sondern das Age of Sigmar erklärt Ossiak Bone Reapers haben, um einmal einen vertieften Blick auf die Armee zu werfen, mit der Archeon sich ab dem Zeitpunkt jetzt besonders auseinandersetzen muss. Wer jetzt schon ein bisschen neugierig auf diesen Gegner ist, kann sich ja das Let's Talk About anhören, das Gregor und ich vor einiger Zeit dazu gemacht haben, oder es sich nochmal anhören, weil das ist es auf jeden Fall immer wert. Und ansonsten bleibt mir wie immer euch nichts weiter als einen schönen Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.